Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Ich bin euer Host Philipp Hildebrand und habe in der heutigen Folge den Rechtsanwalt und Notar Behnam Yazdani zu Gast. Er wird mit uns das Thema Immobilien und Notare beleuchten. Wir werden unter anderem erläutern, welche Aufgaben ein Notar hat und wie genau ein Beurkundungstermin abläuft. Außerdem wird er uns viele spannende Tipps verraten. Los geht es nach dem Intro.
Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Der Podcast von Visalo Immobilien mit Philipp Hildebrand.
Herzlich willkommen, Behnam. Ich freue mich, dass du heute hier bist und uns als Notar und Rechtsanwalt zu ganz vielen Fragen zur Verfügung stehst.
Hallo, vielen Dank, Philipp, für die Einladung. Sehr gerne.
Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.
Das mache ich. Mein Name hast du ja schon erwähnt, Behnam Yazdani. Ich bin Rechtsanwalt und Notar hier in Rüsselsheim. Habt also die schöne Möglichkeit, wie es vielleicht in anderen Bundesländern nicht möglich ist, beide Tätigkeiten auszuüben, habe zwei Hüte auf und kann einerseits als Parteivertreter Mandanten beraten, gerichtlich vertreten, wenn es Bedarf gibt, und andererseits als Notar neutral die Beteiligten vertreten, dass es einen erfolgreichen Abschluss gibt. Ich bin 38 Jahre alt, habe Jura studiert hier in Frankfurt oder im Umland von Frankfurt und bin seit etwa zweieinhalb Jahren in Rüsselsheim tätig. Hier wohne ich auch, fokussiere mich vor allem auf meine Notartätigkeit.
Sehr schön, perfekt. Ja, dann bist du, glaube ich, der richtige Ansprechpartner für unsere ganzen Fragen rund um das Thema. Ja, Notartermin, was passiert beim Notar? Es ist ja immer noch so ein bisschen so ein Buch mit 7 Siegeln für viele Leute und viele wissen nicht so genau, wie sie mit dem Thema umgehen sollen, was sie dabei beachten sollen, und da kannst du uns ja bestimmt helfen, also ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
Ja, sehr gern. Also ich merke ja auch immer wieder mal, dass man dann so ein Vorgespräch führt oder sowas vor einem Termin, wie die Leute denn so drauf sind, wie sie sich fühlen. Und gerade wenn es was Besonderes ist, wie das Eigenheim, was ein Käufer sich zulegt, was er vielleicht einmal in seinem Leben macht, dann hört man da schon raus, okay, das ist ja schon was sehr Besonderes, da sind die nervös. Ich höre auch mal gesagt, oh, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Da denkt man schon, okay, man merkt, das ist jetzt schon was Besonderes für die Beteiligten. Und das muss man auch entsprechend ja auch dann im Hinterkopf behalten. Das ist jetzt nicht, für mich ist ein Vorgang, den mache ich vielleicht mehrfach am Tag oder mehrfach die Woche. Aber für die ist es was Besonderes und das muss man berücksichtigen. Und dementsprechend hat man natürlich auch nicht die Erfahrung. Muss man auch nicht haben. Aber dafür bin ich auch da, dafür bist du da, dafür gibt es viele andere Akteure, die bei so einem Verkauf oder Kauf auch mit im Spiel sind.
Genau. Man darf doch nicht vergessen, es ist ja meistens die größte finanzielle Transaktion im Leben der Beteiligten, ne?
Ja, mit Sicherheit.
Wie du schon sagst, das hat eine gewisse Wichtigkeit für die Person, ja.
Ja, und wenn ich mir die Vorbereitung anschaue, ist wahrscheinlich die eine oder andere Urlaubsreise oder der Kauf von einem Handy oder sowas, wird da mehr irgendwie Zeit investiert in der Vorbereitung.
Das stimmt.
Weil klar, bei einem Immobilienkauf schaut man sich vielleicht das Objekt oder viele Objekte an, bis man sich das Passende rausgesucht hat. Aber danach glaubt man, das passt schon alles. Ja, ist es auch oftmals so, aber es gehört dann noch viel dazu.
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Also das machen definitiv viele, sich mehr mit Reisen zu beschäftigen oder mehr Zeit investieren als
Immobilienkauf. Ist auch spannender natürlich, als mein Text, den ich vorlese. Ist klar.
Das stimmt. Ja, vielleicht kannst du als erstes mal so mal kurz erzählen, wie läuft so ein Notartermin überhaupt ab?
Also in der Regel ist es so, also als Käufer, Verkäufer, wenn es bei einem Immobilienkaufvertrag geht, bei anderen Sachen ja natürlich genauso, alle anderen Beteiligten ja auch, ob es Erbschaftsthemen sind oder andere Sachen, die kommen zum Notar. Das ist der Regelfall. Ich kann auch mal zur Tat zu den Beteiligten gehen, das ist aber eher eine Ausnahme, wenn die beispielsweise gesundheitlich nicht in der Lage sind, einen Termin wahrzunehmen. Das heißt ja in der Regel, man geht zum Notar, hat auch so ein bisschen die gesetzliche Bedeutung, dass es den Beteiligten auch nochmal klarer wird, oh, das ist eine Entscheidung, das ist keine Allerweltsentscheidung, sondern da ist auch eine gewisse Verantwortung mit verbunden, das ist eine größere Entscheidung und deswegen geht man zum Notar. Und da hat man dann die Aufgabe, oder habe ich die Aufgabe, dass ich die Identifikation erstmal vornehme von den Beteiligten. Ich muss feststellen, der Verkäufer, der zu mir kommt, ist er denn wirklich hier der Verkäufer? Das sehe ich anhand des Ausweises, bei den Käufern genauso. Gleicht es ab mit der Grundbuchsituation. Klar, im Vorfeld haben die schon alle Daten mitgeteilt, aber es ist natürlich was anderes. Kann ja jeder behaupten, der Verkäufer zu sein. Es muss natürlich auch der richtige Verkäufer sein. Und das ein oder andere Bild ist dann auch schon mal älter. Also da muss man schon mal ein zweites Mal schauen. Das ist dann oft erforderlich. Aber bisher habe ich keinen weggeschickt, weil ich gedacht habe, der ist nicht der Verkäufer. Also so war es nicht. Genau, und das ist also der Anfang. In der Regel geht das in den ersten Minuten. Es geht relativ zügig. Und ansonsten ist der nächste große Schritt bei einer Beurkundung von einem Kaufvertrag, dass der Notar, muss nicht zwingend der Notar, kann auch ein anderer Beteiligter sein, den Vertrag, den man vorbereitet hat, auch vorliest. Also laut vorlesen, weshalb mache ich das Ganze? Nicht, weil ich gerne Texte vorlese, sondern ich bin auch kein Hörbuchautor oder sowas, sondern ich bin halt nur mal Notar. Und dazu habe ich die Aufgabe, den Text vorzulesen. Ich mache es in der Regel selbst. Ja, was auch immer. Also theoretisch könnte es auch wieder jemand anders machen, aber ich mache das selbst, weil ich wahrscheinlich da auch einfach anders routiniert bin mit meinem Text natürlich auch. Und das Ganze dient dazu, dass einfach nochmal klarer wird, was macht man da? Also was bedeutet das Ganze? Ich gehe mal von aus, es hat jeder vorher den Kaufvertrag vorher auch nochmal gelesen, aber spätestens, wenn er es anheuern muss, wird es ihm nochmal klarer. Und es dient ja auch der Fehlerkontrolle für mich. Also wenn da noch irgendwo ein Tippfehler ist, wenn da irgendwas falsch ist, wenn da irgendwas anderes irgendwie noch reinkommen muss, dann ich merke es, weil ich kenne meinen Kaufvertrag und ich weiß dann auch, okay, oh, da ist irgendwas vielleicht unsauber. Das müssen wir vielleicht nochmal präzisieren. Oder es fällt dem Käufer oder Verkäufer noch was ein. Da gab es noch Mangel. Nein, die Immobilie ist vielleicht doch vermietet, die ist nicht unvermietet. Aber vieles andere, was man doch so eigentlich denken könnte. Und das dient dazu, wenn das alles abgeschlossen ist, also wenn ich es vorgelesen habe, wenn alles in Ordnung ist, dann dürfen Käufer und Verkäufer unterschreiben. Ich unterschreibe dann auch, kommt das Siegel drauf, dann kriegen sie ihre Abschriften. Und dann beginnt quasi die Abwicklung des Kaufvertrags. Das
Okay.
Ganze kann man bei einem Kaufvertrag, ich sag mal, in der Regel innerhalb von einer Stunde, eineinhalb schaffen, je nachdem, wie viele Fragen bestehen. Das ist natürlich ein Bestandteil davon. Also ich lese hier nicht nur Texte vor, sondern das dient ja auch dazu, nochmal zu erklären. Wenn ich merke, oder da gibt es einen Bedarf, weil die das eine oder andere Fachbegriffe nicht kennen, mache ich eine Pause und erkläre ich nochmal. Oder es gibt andere Belehrungshinweise, die müssen natürlich genauso gemacht werden, weil keiner erwartet vom Verkäufer oder vom Käufer, dass er alles zu 100% versteht. Das ist nicht die Aufgabe. Sondern meine Aufgabe ist dann in erster Linie auch diesen Rechtstext den Beteiligten klarzumachen und von der Rechtssprache in die normale Sprache zu übersetzen. Also bin ein bisschen Übersetzer.
Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn man im Notartermin sitzt und denkt, was hat er da gerade vorgelesen, was meint er damit, was ist damit gemeint, dann einfach nachfragen und sich
Genau.
das nochmal genau erklären lassen, was das für mich selbst bedeutet als Käufer oder Verkäufer.
Genau. Das ist mal das A und O. Ich erkläre oftmals auch, okay, wenn ich einen Kaufvertrag durchgehe, dass das entweder vielleicht ein sehr üblicher Kaufvertrag ist, ein Standardkaufvertrag ist, wo es jetzt keine großen Besonderheiten bei den Beteiligten gibt. Wenn es was gibt, was irgendwie sehr exotisch ist, gehe ich da nochmal stärker drauf ein. Aber egal, ob es jetzt ein Standardkauf, also für mich ein Standardkaufvertrag ist, weil ich das schon sehr oft beurkundet habe, oder halt für die Beteiligten irgendwas anderes Merkwürdiges oder was sie nicht kennen, so viel fragen, wie man möchte. Also die Beratung ist nicht nochmal kostenpflichtiger. Ob der Termin eine Stunde dauert oder 2 Stunden, spielt keine Rolle. Ja, also die Zeit nimmt man sich auch. In der Regel ist genug Puffer da. Wenn man es schnell hinter sich bringen möchte, ist es aber auch okay.
Ja, dann kann man auch einen Hinweis geben, dass man vielleicht schon erfahren ist und
Genau.
dass man so gesehen keine weitergehende Erläuterungen
Genau,
benötigt
also in
hätte.
der Regel ist es so, weil ich mache das viel und Kollegen ja genauso. Man merkt schon, wo muss man mehr Pausen machen, wo muss man mehr erklären, wo muss man weniger helfen.
Und man merkt, kann
Ja.
wahrscheinlich auch relativ schnell die Akteure einschätzen, ob die Erfahrung haben
Klar.
oder eben auch nicht, ne? Ja.
Ja.
Was muss ich denn eigentlich zum Notartermin mitbringen?
Den Ausweis, das habe ich ja schon gesagt, also muss ich identifizieren können. Das ist ganz wichtig. Der Ausweis sollte dann auch möglichst bitte nicht abgelaufen sein, sondern gültiger Ausweis wäre gut. Das führt sonst zu Problemen. Wenn man nicht deutscher Staatsbürger ist, hilft auch so ein Aufenthaltstitel, weil man braucht irgendwie ein Dokument, wo auch nochmal die Adresse aufgeführt ist. Reisepass geht auch im Zweifel. Bei ausländischen Dokumenten da nochmal schauen, vielleicht eine Meldebescheinigung wäre hilfreich. Und bei Kaufverträgen braucht man immer noch seine Steuer-ID. Die kann man vorab auch mitteilen, die kann man auch nachträglich mitteilen. Beschleunigt alles, wenn die Steuer-ID vielleicht vorher mitgeteilt wird. Ansonsten in der Regel bekommt man kriegt den Kaufvertrag vom Notar vorher zugeschickt und dann ist es so, manchmal gibt es auch nochmal Hinweise, dass vielleicht irgendein Dokument nochmal zusätzlich mitzubringen ist. Ich habe so heute Morgen zum Beispiel eine Anfrage bekommen für einen Kaufvertrag. Da verkaufen die Söhne im Namen ihrer Mutter eine Immobilie und die wurden per Vorsorgevollmacht, die vor einiger Zeit beurkundet wurde, bevollmächtigt und da brauche ich dann zum Termin die Vorsorgevollmacht beispielsweise. Damit ich sehen kann, okay, die beiden sind da, die sind aber nicht Eigentümer, sondern die Mutter und die müssen halt die Vollmacht zeigen und die Vollmacht muss auch in Ordnung sein. Ja. Oder was habe ich auch ganz oft? Ich habe ganz oft, es gibt irgendwelche Immobilien, die innerhalb der Familie verschenkt wurden, vererbt wurden und da gibt es noch irgendwelche Nutzungsrechte, Nießbrauch oder Wohnrechte für die Großeltern oder für sonst wen. Und im Zuge eines Verkaufs will natürlich kein Käufer das Nutzungsrecht noch drin haben im Grundbuch. Aber die Beteiligten leben schon alle nicht mehr. Also da ist die Großmutter vor 20 Jahren gestorben oder so war. Und da braucht man zum Beispiel eine Sterbeurkunde. Ja, das sind so Dokumente, die sollte man dabei haben. Ja, kriegt man in der Regel aber vorher auch gesagt. Und je nachdem, wenn man den Kaufvertrag als Käufer abschließt, macht man, in der Regel braucht man ja auch eine Bankfinanzierung. Und dann sollte man im Vorfeld auch dem Notariat dann noch die Unterlagen der Bank zur Verfügung stellen, sodass man idealerweise den Kaufvertrag abschließen kann und direkt im gleichen Termin auch die Grundschuldbestellung vornehmen kann, weil für eine Bankfinanzierung braucht man in der Regel eine Eintragung im Grundbuch mit einer Grundschuld zugunsten der Bank. Und wenn man da alles in einem Termin macht, spart man sich einen Termin, geht alles schneller und ist reibungsloser.
Ja, geht ja wahrscheinlich auch dann zum Abschluss des ganzen Kaufs dann auch weniger Zeit drauf, so
Ja.
gesehen, ne?
Und man muss nicht extra ein zweites Mal zum Termin hinkommen, geht
Stimmt.
alles schneller. Also kann ich nur empfehlen, idealerweise das gleich mitmachen und dann spart man sich allerdings an Zeit, manchmal auch ein bisschen Geld.
Sehr gut. Welcher Notar ist denn für mich zuständig? Meistens ist es ja so, dass gerade in Großstädten gibt es ja an jeder Ecke so gesehen gefühlt ein Notar.
Ja.
Gibt es einen bestimmten Zuständigkeitsbereich? Ist es egal, welchen Notar ich wähle? Und kosten die vielleicht unterschiedlich Geld, weil die länger am Markt sind, oder ist das alles das Gleiche?
Nein, also bei den Kosten kann ich dich schon mal enttäuschen. Also es wird nicht günstiger sein, wenn du zu mir kommst, als bei dem Notar, wo du sonst immer hingehst. Also überall das Gleiche, weil wir überall das gleiche Recht haben in Deutschland. Also wir rechnen alle Notare auf Basis des Gerichts- und Notarkostengesetzes ab. Wir müssen auch auf der Basis abrechnen. Also es gibt keinen Spielraum in irgendeiner Form, sondern man rechnet das ab. Deswegen ist der Notar in Norddeutschland nicht günstiger als in Süddeutschland oder umgekehrt. Die Anfahrt höchstens. Ansonsten ist es so, es gibt auch keine Zuständigkeitsbereiche, zumindest für Kaufverträge. Es gibt seit kurzem die Möglichkeit, oder erst kurzem, seit einem Jahr gibt es etwa die Möglichkeit, zum Beispiel bei GmbH-Gründungen online da was vorzunehmen. Da gibt es dann gewisse Zuständigkeiten, dass eine Online-Gründung nur bei dem zuständigen Notar möglich ist. Aber das ist für Immobilienkaufverträge nicht möglich im Moment. Wird auch wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht möglich sein. Und deswegen ist es so, man kann zu jedem Notar seiner Wahl gehen, ist dann nicht gebunden, aber man kann nur zu ihm gehen. Also da auch wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich zu Mandanten gehe, weil die aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage sind, einen Termin wahrzunehmen bei mir in der Kanzlei, dann kann ich das nur innerhalb meines Bezirks machen. Ich decke 3 Städte ab und da kann ich dann auch hinfahren, weil die gesundheitlich nicht in der Lage sind, aber ich dürfte nicht den Bezirk verlassen. Ich darf aber theoretisch jedes Grundstück in Deutschland kaufen, verkaufen, beurkunden. Das ist überhaupt kein Thema.
Okay, das heißt, da ist man frei in der Wahl und kann man einfach schauen, welcher Notar so sehen für einen der beste ist von der Persönlichkeit her oder vielleicht von der Empfehlung oder.
Ja, in der Regel fährt man jetzt nicht hunderte von Kilometern
Nee,
deswegen,
genau.
sondern man sucht sich schon einen in der Nähe aus. Er hat natürlich auch einen gewissen Vorteil, weil in der Regel kennt er sich dann auch mit den Gegebenheiten vor Ort aus. Aber also wenn ich jetzt irgendwo arbeite und da dann irgendwie die ganze Woche verbringe und Zeit habe, vielleicht eher unter der Woche, kann ich auch gerne dort dann zu dem Notar gehen. Ich muss nicht irgendwie an meinen Wohnort. Ich bin nicht an meinen Wohnort geknüpft irgendwie. Das ist nicht der Fall.
Okay. Wann ist denn überhaupt so ein Hausverkauf verbindlich?
Also verbindlich hängt davon ab, wie der Kaufvertrag aussieht. Also wenn ich einen Kaufvertrag reinschreibe, der ist erst gültig, wenn eine bestimmte Voraussetzung erfüllt ist. Ja, also ich habe manchmal so Anfragen, ein Kaufvertrag soll abgeschlossen werden, aber es muss, keine Ahnung, es muss zum Beispiel noch eine Finanzierung sichergestellt werden oder irgendeine Baugenehmigung muss da sein oder sowas. Dann kommt es darauf an, wie man das im Vertrag schreibt. Wenn ich jetzt Vertrag reinschreibe, der Vertrag ist sofort wirksam, dann ist er sofort wirksam. Aber ich kann ja dem Käufer beispielsweise ein Rücktrittsrecht geben, wenn die Finanzierung nicht zustande kommt, dass er zurücktritt. Dann gibt es einen wirksamen Vertrag, aber man kann zurücktreten. Ansonsten, ich sag mal, in der Regel ist es so, bei Kaufverträgen in der Regel sind die direkt wirksam. Ausnahmen gibt es beispielsweise, wenn ich ein Wohnungseigentum verkaufe, also wenn es eine Eigentumswohnung ist, ein Mehrfamilienhaus, und da ist eine Beschränkung in der Teilungserklärung vorgesehen, im Grundbuch vorgesehen, die sagt dann, jeder Verkauf ist nur dann wirksam, wenn der Verwalter dem zugestimmt hat. Dann muss man diese Genehmigung haben, aber und erst dann ist der Vertrag wirksam. In der Regel ist es übrigens nur Formsache. Also das ist selten, dass es wirklich was passiert, aber das ist dann so. Das sind so die klassischen Fälle. Sonst gibt es selten, ich sag mal, wirklich Kaufverträge, wo man sagt, die sind abgeschlossen worden, die sind aber noch nicht richtig gültig, weil der Mehrwert ist ja auch, also man geht zum Notar hin, man schließt einen Vertrag ab und das ist ein bestimmtes Ereignis, das ist dann was Besonderes und dann will man ja auch, dass das dann auch wirksam ist. Also Vertrag abzuschließen, der noch nicht ganz wirksam ist und hat trotzdem die hohen Kosten, das ist ja oft nicht gewünscht in der Regel. Ja,
Das macht Sinn.
kann man aber durchaus machen. Wenn jemand irgendwann jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund sowas haben will, muss sich natürlich ja auch ein Verkäufer darauf einlassen.
Und zur Verbindlichkeit innerhalb des Termins ist es ja so, dass es erst dann durch die Unterschrift wahrscheinlich verbindlich wird für beide Parteien, richtig?
Genau. Also,
Das heißt, bis zur Unterschrift habe ich auch noch die Möglichkeit zu entscheiden, ob ich das überhaupt machen will oder nicht.
genau. Also, ich habe auch schon mal angefangen vorzulesen und bei der Hälfte haben die festgestellt, wir sind uns nicht einig. Dann war jetzt die Hälfte, war jetzt ein bisschen umsonst, was ich vorgelesen habe. Also, es war schade, aber es ist so. Also, wer nicht unterschreibt, da gibt es keinen Vertrag. Ja.
Das heißt, die beiden haben dann ohne rechtsgültigen Kaufvertrag deine Büroräume verlassen und haben sich gegebenenfalls später
Das
noch geeignet oder eben auch nicht.
war so eine Erbengemeinschaft, da gab es eigentlich nur Knatsch untereinander. Also, das war eine komplizierte Geschichte. Ich glaube, die
Okay.
haben auch bis heute keine Lösung.
Okay, aber das heißt auf jeden Fall, dass man noch Nein sagen kann, bis man nicht unterschrieben hat.
Genau, man kann
Das ist
Nein
gut.
sagen, man kann also einen Termin auch absagen. Ja, also wenn man es weiß, lieber vielleicht vorher absagen als im Termin, weil ich meine, es sind jetzt auch keine großen Überraschungen. Also ich lese ja auch keinen anderen Kaufvertrag vor. Ich lese den vor, den die Beteiligten vorher bekommen haben. Die sollen ja auch die Zeit haben und die Möglichkeit haben, es vorher zu prüfen. Und wenn sie feststellen, der Kaufpreis ist zu gering oder das ist es nicht, das Objekt, dann sollen sie halt absagen. Ist ja auch vollkommen okay. Kann man ja mal machen. Aber jetzt irgendwie den Termin wahrnehmen und dann zu verhandeln. Was ich schon mal hatte, das habe ich auch gehabt, das kann ich jetzt da einwerfen, ist, ich habe noch nicht angefangen vorzulesen. Es war ein Objekt, älteres Objekt irgendwie und stand auch unter Denkmalschutz, ganz schlechter Zustand. Und da ist dann irgendwie aufgekommen, ein, zwei Tage vor dem Termin, dass die nicht getestet haben, ob überhaupt die Heizung oder so, oder die Heizung, der Elektro, irgendwas geht, die ging nicht wahrscheinlich oder wussten nicht, ob geht. Und dann haben dann die Käufer gesagt, also unter den Bedingungen kaufen wir nur dann, wenn der Verkäufer, ich glaube, 10.000 oder 20.000 vom Kaufpreis runtergeht. Da war auch mit Makler bitte beteiligt. Also jetzt nicht so ein ganz unbedarftes Verfahren. Und die Verkäufer haben gesagt, nee, auf keinen Fall, was ist denn da los? Also das finden wir nicht in Ordnung, vor allem auch nicht jetzt im Termin. Da haben wir noch alle hin und her diskutiert. Ich habe versucht zu helfen. Und nee, die Käufer haben dann gesagt, nee, das ist die Situation. Und die Verkäufer haben gesagt, nee, das sehen wir nicht ein. Und dann sind alle gegangen und ich habe da nichts vorgelesen. Das ging auch. Ja.
Ja, okay.
Im Nachgang hat es auch nicht geklappt. Die haben auch nicht danach im Nachgang noch gekauft. Also das auch der Test der Haustechniker war auch nicht erfolgreich. Also das gibt's auch.
Na, okay.
Aber ist
Gut.
natürlich maximal unglücklich, muss man einfach sagen. Also das
Das
wird,
stimmt.
also kein Tipp an Käufer. Also bitte nicht, wenn man glaubt, man kann jetzt nicht und man kann noch was rausholen zum Termin her. In der Regel blocken da aus meiner Sicht Verkäufer immer ab, weil die sagen, das ist völlig unseriös.
Weil es gab ja, oder es gibt ja so gesehen auch davor genug Zeit, um genau sowas anzusprechen und zu sagen, ja, sowas, was du ansprichst, die Heizung geht nicht, darüber müssen wir nochmal sprechen, das können wir alles so gesehen im Vorfeld machen.
Ja, man muss auch sagen, also so ein Vertrag, der Vertrag deckt ja nicht alles ab. Der Vertrag kann ja nicht alles abdecken. Der Vertrag deckt zum Beispiel nicht ab, also die technische Begehung des Objekts oder sowas. Also wenn man technisch irgendwas hat am Objekt, dann muss man das feststellen. Da muss man vielleicht auch mal hingehen, da muss man es testen, was auch immer. Ist alles in Ordnung. Aber man sollte jetzt nicht glauben, mit dem Vertrag ist das Problem gelöst. Ja, also es ist manchmal auch so der Wunsch, schreiben Sie doch mal was in den Vertrag rein. Mit einem Satz ist getan. Nein, also die Heizung geht ja nicht plötzlich nur, weil ich einen Vertrag reinschreibe, die Heizung geht, sondern ich kann höchstens regeln, dass sie den Schaden irgendwie beheben müssen, wenn die nicht geht. Das kann ich machen. Ob das Sinn macht, weiß ich nicht, aber das muss also auf die Ebene. Deswegen, also, man sollte sich nicht nur auf den Termin verlassen, sondern sollte auch noch im Vorfeld noch was machen.
Okay, das sehe ich genauso. Was passiert denn eigentlich, wenn ich beim Notartermin nicht teilnehmen kann oder will?
Also, erstmal ist es so, also ein Vertrag wird nur wirksam, haben wir ja gesagt, wenn alle unterschrieben haben. Also muss auch in meinem Namen jemand unterschrieben haben. Möglichkeiten, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann natürlich sagen, also ich will eine Wohnung kaufen in Norddeutschland, aber ich sitze in Süddeutschland, ich habe aber eigentlich keine Lust, dahin zu fahren. Der Verkäufer sitzt da. Können wir das gleich so machen, dass der Verkäufer unterschreibt oder geht zum Notar bei sich vor Ort, der unterschreibt dort und ich unterschreibe bei einem Notar hier bei mir vor Ort. Das kann man machen. Da ist es so, dass dann der Verkäufer quasi Vertrag auch schon mal abschließt, Vorbehalt ja Nachgenehmigung heißt das dann und ich muss dann nochmal zum Notar gehen, bei mir vor Ort und dann nochmal unterschreiben. Hatte Vorteil übrigens, ich musste nicht nochmal alles vorgelesen bekommen. Das war so ein Noch so ein kleiner Baustein.
Goodie.
Genau, so ein Goodie. Aber man muss sich natürlich mit dem Text irgendwie vertraut machen. Das bringt jetzt nichts, als Käufer zu sagen, ach, das jetzt spare ich mir, sondern mit der Beurkundung kriege ich ja die ganzen Hinweise auch vom Notar. Also es ist natürlich auch sein eigener Schutz, der Käufer. Also deshalb, wenn der Käufer es nicht macht, ist es für ihn nicht geschickt. Ich erlebe das immer wieder mal, ich sag mal, wenn so Profis beteiligt sind, dass sie sagen, okay, das interessiert mich dann nicht, ich kenne mich gut genug aus, das ist dann unproblematisch. Aber man kann das durchaus so machen und dann geht man nur noch zum Notar, unterschreibt und genehmigt das Ganze. Das ist eine gute Möglichkeit. Ja, also kann man auch empfehlen. Das spart man sich ein bisschen Weg und das ist denkbar. Ansonsten kann man auch eine Vollmacht erteilen. Kann man irgendjemanden, was ist, entweder Verwandten oder auch einen Anwalt, wie auch dem. Dann kann der einen vertreten bei der Beurkundung. Der Unterschied ist, in dem einen Fall mit der Genehmigung, wo ich nochmal zum Notar muss, ist der Vertrag erst dann wirksam. Ja, also wenn ich als Verkäufer die Immobilie verkaufe zum tollen Preis, denke ich mir, ja super, ich habe super Geschäft gemacht und der Käufer kommt niemals zum Notar beim zweiten Mal, dann ist kein Vertrag da. Da habe ich Pech gehabt. Ja, also deswegen, man kann sich darauf verlassen als Verkäufer, aber wenn es nicht zustande kommt, hat man Pech. In dem anderen Fall ist es so, wenn ich beispielsweise meinen Geschwistern jetzt eine Vollmacht gebe, die sollen mich vertreten beim Immobilienkauf und die nehmen an dem Termin teil, dann ist der Vertrag sofort wirksam. Das geht auch. Ja, also ich habe mal so Erbenkonstellationen, Familiengeschichten, das habe ich halt ganz oft, dass dann, das heißt, es sind dann vier Erben oder sowas und einer kriegt dann die Vollmacht, weil der wohnt hier in der Nähe und der macht das dann da für alle. Das kann man so machen durchaus.
Ist wahrscheinlich sehr angenehm, auch für die andere Partei dann so gesehen, dass die
Ja,
nicht
weil
auf
es
die
dann wirksam
Nachgenehmigung wartet.
ist, alles in Ordnung, ist fertig. Die Nachgenehmigungssituationen sind vor allem so Fälle, wenn es einer ist und es vielleicht kann nicht so bedeutende Sache. Ja, also ich erlebe jetzt auch viele, welche auch, ich habe ja bestimmt mehr, also mehrere Nachgenehmigungen bestimmt die Woche habe von ganz unterschiedlichen Verträgen. Und das sind fast immer so kleinere Verträge irgendwie. Da ist dann vielleicht einer von der Erbengemeinschaft oder da ist irgendwie eine kleine Sache. Also auch da, wenn ich merke, das ist jetzt das Traumhaus, was ich gefunden habe irgendwo in Deutschland, da fahre ich auch zum Termin hin. Dann fahre ich halt auch 200, 300, 500 Kilometer, wenn es sein muss. Also
Ja.
das kann man alles machen.
Und es macht ja auch Sinn, so gesehen, wenn man
Ja,
damit noch
klar.
keine Erfahrung hat, dann, dass
Vor
man
allem, da kann
auch
man den
wirklich
Text ja auch nochmal ändern. Wenn man feststellt in der
genau.
Beurkundung, oh, ich habe es jetzt vorgelesen bekommen, oh, das ist, gefällt mir nicht, dann diskutiert man darüber, das ist vielleicht ein berechtigter Punkt. Wenn der Text fertig ist, kann ich ihn unterschreiben oder es sein lassen. Und darum, das ist nicht vorteilhaft. Aber klar, also wenn ich merke, oh, es ist jetzt, ich kann nicht teilnehmen, dann Nachgenehmigung, Vollmacht. Vollmacht ist natürlich die weitestmögliche Möglichkeit da letztendlich. Also wenn ich gesundheitlich nicht in der Lage bin, ich kann nicht, bin im Urlaub, bin im Ausland, was auch immer, wo, das kann ich alles darüber abdecken. In der Regel ist die Variante mit der Nachgenehmigung kostentechnisch sogar günstiger. Also
Okay.
das ist eigentlich vorteilhafter, weil eine Vollmacht kostet doch schon einiges.
Okay. Gut, also muss man im Einzelfall schauen, was für einen sinnvoller ist, was für einen
Ja.
kosteneffektiver ist und aber im Hinterkopf behalten, dass persönliche Anteilnahme oder persönliche Teilnahme immer das Beste ist.
Das ist so, auf jeden Fall.
Ja. Wie sieht das denn aus? Was sieht man denn so neben dem klassischen Immobilienverkauf für Varianten? Was landet da so bei dir?
Ganz viel, weil im Moment vor allem auch Käufer kreativ werden müssen, wenn sie die Finanzierung sinnvoll stemmen möchten. Ja, es gibt ja natürlich den Käufer, der genug Eigenkapital hat und der dem Bankzinsen nicht interessieren, weil mir doch egal, ich habe ja genug Eigenkapital, ich kaufe jetzt im Moment günstig ein. Den gibt's, dem ist es egal. Ja, der kauft auch alles im Zweifel, so Hauptsache Preis stimmt. Aber die bei der Masse ist natürlich so, dass die gucken muss, wie ist der Zinssatz, wie viel kann ich eine monatliche Rate leisten? Und dann kriegen die eine Zahl von der Bank genannt und sagen, oh, das ist schwierig. Ja. Und immer dann, wenn es entweder irgendwie ein Näheverhältnis zwischen Verkäufer und Käufer gibt, Verwandtschaft oder irgendwas in der Familie oder man kennt sich, dann werden die halt kreativer. Dann gibt es dann so ganz unterschiedliche Modelle, dass da vielleicht der Verkäufer dem Käufer ein Darlehen gibt, ein zinsgünstiges oder zinsloses oder wie auch immer. Das kann man auch im Grundbuch eintragen, ist dann günstiger als die vielleicht 4% bei der Bank. Freut man sich auch darüber. Oder was auch schöne Modelle sind, kriege ich immer wieder als Anfragen derzeit, dass jemand sagt, ich will einen Mietkauf vornehmen, ich ziehe dann ein, ich mache einen Mietvertrag über eine bestimmte Laufzeit, das wird dann die Mietzahlung werden dann auf den Kaufpreis angerechnet. Dann spart man sich auch quasi nochmal Zinsen. Das sind dann auch so Modelle, die im Moment, würde ich sagen, gefragt sind. Ob das das Richtige ist, ist immer eine andere Frage. Da muss ein Verkäufer auch aufpassen, weil was heißt das denn, wenn ich einen Kaufpreis erst verzögert bekomme, dann muss ich ja zwischenfinanzieren im Grunde, wenn ich das Geld brauche. Beziehungsweise, wenn ich das Geld vorher bekommen würde, könnte ich es ja bei der Bank anlegen, im Zweifel
Richtig, genau.
Festgeld kriegen und dann kriege ich dann vielleicht schon 3%. Also das ist natürlich ein wirtschaftlicher Nachteil. Ja? Also man ist ja auch keine Bank, man will ein Objekt verkaufen. Und darum muss man sich ganz genau ausrechnen, lohnt sich das nicht. Klar, wenn ich keinen anderen Käufer habe,
muss man die
wäre das
mittiger
natürlich eine
prüfen.
denkbare Variante. Ja. Aber also so Sachen sehe ich jetzt im Moment gar nicht so selten. Und alles, was halt wirklich so ein bisschen etwas anders läuft als der normale Immobilienkauf, Käufer, Kauf vom Verkäufer, Bankfinanzierung zu, keine Ahnung, 80%, da kommen die Menschen schon auf Ideen.
Ja, ja, das glaube ich. Ja, so eine Zeit macht erfinderisch, ne? So gesehen.
Ist auch gut so. Ja,
da gibt es ja bestimmt auch ein paar Sachen, die du einfach ablehnen musst, ne? Oder sagen musst, das macht irgendwie gar keinen Sinn.
Also ich merke immer, wenn es so schwierig ist in so Konstellationen, wo dann irgendwie gekauft werden soll, wo dann noch wo jemand noch drin im Objekt wohnen bleiben möchte. Ja, so Nießbrauch und dann irgendwelche Nutzungs-, also irgendwelche monatliche Renten. Das sind dann so eher sehr schräge Anfragen. Die sind auch, die können im Einzelfall funktionieren, aber man merkt schon, man hat die einen oder anderen dann zu tun, so aus der Perspektive, man hat dann irgendwie als Verkäufer irgendwie in ältere Herrschaften, die sagen, naja gut, dann kriege ich noch was obendrauf zu meiner Rente. Die Käufer verstehen aber auch nicht ganz, was sie da machen manchmal. Und wenn man dann sagt, übrigens haben sie es mal beim Steuerberater prüfen lassen, was sie da eigentlich machen, dann schauen sie einen irgendwie an und sagen, okay, merkt man, das haben sie sich auch nicht mit beschäftigt. Also diese Modelle können alle gut sein. Auch beliebt ist, irgendwelche Darlehen zu übernehmen, sofern es geht. Da sage ich mal, haben sie denn mit der Bank gesprochen? Bringt ja nichts, wenn sie mit mir irgendwie einen Vertrag vereinbaren, die Bank aber nichts genehmigen wird später. Das ist dann auch Quatsch. Also man sollte kreativ sein, das ist nichts Verkehrtes, aber man sollte dann auch gucken, dass man alles berücksichtigt hat. Und wichtig ist auch, ich mache zwar den Kaufvertrag oder jeder Kundentar macht den Kaufvertrag, aber wir prüfen nicht die Einzelheiten jemals. Also ich prüfe jetzt nicht im Vorfeld der Bank, klappt das denn, was sie da vorhaben. Also das ist dann wieder eine Sache, den Entwurf der Bank schicken beispielsweise oder den Entwurf dem Steuerberater schicken, Vorfeld. Das sind so Sachen, die sollte man selbst machen, die muss man auch selbst machen, weil der Notar deckt nicht alles ab.
Nee, klar. Sonst, das macht Sinn. Gerade bei den Steuern kann man auch, glaube ich, viel falsch machen.
Da kann man viel falsch machen.
Und wenn es um viel Geld geht, macht es ja auf jeden Fall Sinn, sich da vorher einmal zu beraten.
Ja, vor allem auch dieses Modell, was ich gesagt habe, also die ältere Herrschaften bleiben in dem Objekt leben, man vereinbart dann auch in der Regel keinen festen Kaufpreis, sondern sagt, ich bezahle jetzt eine monatliche Rente, die bekommen Nutzungsrecht und dann frage ich mich immer, ja, wie soll ich denn den, also wie hoch ist der Kaufpreis eigentlich? Der kann man ja nicht richtig sauber errechnen. Und da wird es dann schon schwierig, weil ist es dann wirklich ein Kaufpreis? Ist es vielleicht teilweise eine Schenkung? Also das sind so wirklich Fragen.
Ja.
Genau, wenn es, wie viel ist es unter Marktwert? Also das ist schon nicht so ganz einfach. Also darum solche Modelle unbedingt auch nochmal vom Steuerberater prüfen lassen. Ich beurkunde es natürlich trotzdem, wenn es jemand wünscht, aber so ich mache das und jeder andere Kollege macht es im Grunde auch, da schreiben wir immer rein, steuerlich haben wir es nicht geprüft.
Nee, ist klar, das ist nicht eure Aufgabe und dafür gibt es ja, so sehen die Steuerberater, ja.
Genau, das immer sehr ernst nehmen, bitte, den Hinweis.
Was sind denn so aus deiner Sicht die größten Schwierigkeiten bei Kaufverträgen bei Immobilien?
Ich meine, die größte Schwierigkeit ist, dass Käufer vielleicht die Finanzierung zu spät aufgreifen, dass sie vielleicht dann doch keine Finanzierung kriegt, das ist natürlich ein Problem, ja, also wenn sie dann irgendwie, je nachdem, wann man als Notar im Spiel war, wenn man jetzt sehr frühzeitig angesprochen wurde, dass ein Kaufvertrag möglichst schnell abgeschlossen werden soll, weil der Verkäufer Geld braucht, bereitet man eine vor und der Termin verschiebt sich 5-mal und am Ende heißt dann, die Finanzierung ist doch nicht gesichert. Das ist ein tatsächliches Problem, also das ist ja nicht meine Baustelle, ich prüfe ja nicht die Finanzierung der Leute, sondern ich kann nur fragen. Und ich kann ja auch nicht verbieten, einen Kaufvertrag abzuschließen, bevor die Finanzierung abgeschlossen ist. Also das ist ja denkbar. Empfehlen würde ich es nicht, aber möglich ist es. Ansonsten problematisch ist natürlich immer dann, wenn im Grundbuch irgendwas eingetragen ist, was halt vielleicht etwas schräg ist oder Schwierigkeiten bereitet. Das sind eigentlich so, die klassischen Fälle sind da irgendwas in einer Erbsituation, würde ich sagen. Also wenn jetzt eine Immobilie, die vererbt worden ist, verkauft werden soll, die Kinder beispielsweise, die noch nicht im Grundbuch stehen, da beginnen dann auch viele Probleme, weil da heißt dann, naja gut, aber jetzt stehen die Eltern noch im Grundbuch. Wie kriegen wir den aus dem Grundbuch raus? Das ist auch keine unwesentliche Information. Gibt es dann einen, da fängt halt das Spiel an. Da heißt es dann, gibt es eigentlich einen Erbschein? Also ist denn die Erbfolge per Erbschein, per öffentlichen Dokument nachgewiesen worden? Wenn die Antwort ist nein, dann muss, vielleicht einmal, gibt es zumindest ein notarielles Testament? Dann heißt er auch nein. Und dann sage ich, okay, dann müssen wir doch wieder zum Erbschein zurückgehen. Wir brauchen einen Erbschein, weil der Käufer kann nicht die Immobilie kaufen ohne einen Nachweis. Also kann man es ja schon, man kann es auch parallel mehr oder weniger machen, aber zumindest kann keine Kaufpreiszahlung passieren. Und eine Kaufpreiszahlung kann vor allem auch nicht passieren, weil keine Grundschuldbestellung möglich ist. Weil solange nicht der richtige Eigentümer im Grundbuch steht, bekomme ich die Grundschuld der Bank nicht ins Grundbuch. Und das hat dann das Problem, dass man vielleicht einen Kaufvertrag abschließt und bis zur Kaufpreiszahlung vergehen dann 2, 3 Monate, je nachdem, wie schnell das Grundbuchamt ist und auch das Nachlassgericht, weil man das noch nicht gelöst hat. Deswegen also in Erbsituationen unbedingt empfehlen, vorher das Grundbuch prüfen lassen und das auch sich sehr frühzeitig alle Schritte, die erforderlich sind, angehen. Manchmal ist auch alles gut, weil man natürlich nur das Testament hat. Es gibt schon einen Erbschein, was auch immer. Manchmal fängt man erst dann an, wenn man den Käufer hat. Ja, und der Käufer kann ja auch nicht 3 oder 6 Monate mit seiner Kaufpreiszahlung warten, weil dann kriegt er wieder ein Problem mit seiner Bank.
Das stimmt.
Also deswegen gerade die Erbfälle, die können immer wieder Probleme bereiten. Die Fälle sind so ein bisschen unterschiedlich immer wieder mal. Da ich das einfach viel habe, merke ich, okay, das sind immer wieder die gleichen Anknüpfungspunkte. Wenn man das, ich sag mal, so vor 4 Wochen vor dem Termin weiß, dann kann man es vorbereiten. Weil
Ja,
oft ist es
klar.
damit getan, indem man einfach schon mal sagt, okay, dann kommen Sie schon mal als Verkäufer bitte heute schon mal vorbei. Wir machen das jetzt schon mal, dann stoßen wir das an und dann warten wir im Grunde noch darauf. Und dann regeln wir einfach nur im Kaufvertrag. Voraussetzung für die Kaufpreiszahlung ist, dass sie schon vorher als Eigentümer eingetragen ist. Der Verkäufer. Das lässt sich machen. Das ist ja kein Problem.
Ja, das stimmt.
Also das sind immer so Dauerbrenner, weil die passieren immer wieder. Weil natürlich gerade, also Erben sind, für die ist es natürlich noch schwieriger. Also
Die fallen in das Thema rein.
Man erbt nicht ständig eine Immobilie. Also das
Das
ist noch
stimmt.
seltener als der Immobilienkauf. Und man hat da genug andere Probleme zu der
Ja.
Situation. Und wenn man dann im Vorfeld da, also da vielleicht einen Notar früher fragen als später, ist auf jeden Fall hilfreich. Weil im Verkaufsprozess, also wenn man sich dann sagt, ach nee, ich verkaufe jetzt selbst ohne Makler, dann ist eh vorbei. Dann vergisst man alles. Wenn ein Makler mit dabei ist, dann hilft das schon mal sehr viel, weil der weiß schon, ah, der schickt dann auch schon mal einen zum Notar im
Ja,
Vorfeld.
der lenkt das, ein guter Makler lenkt das in die richtigen Bahnen, ne? Ja,
Ja.
genau. Und kann zumindest den größten Auffahrunfall im Vorfeld vermeiden.
Ja, das Schlimmste ist ja wirklich, das, was ich gesagt habe. Käufer springt ab, dann haben wir keinen Käufer mehr. Und dann warten wir vielleicht 6 Monate später mit Käufer, der bietet aber 20.000 weniger. Ja, dann hat man sich umsonst irgendwie das Geld rausgehauen.
Das stimmt. Ja, du hast eben schon angesprochen mit dem Zeitpunkt, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, einen Notar in den Kaufprozess einer Immobilie zu involvieren? Ab wann macht das Sinn?
Also natürlich, je früher, desto besser. Ja, also klar ist, also man sollte natürlich nicht den Notar anrufen, wenn man sagt, also ich habe heute vor, eine Immobilie zu besichtigen, schreiben Sie mir schon mal einen Kaufvertrag. Nein, das funktioniert nicht. Zum einen, weil das kostet schon mal Geld. Das sollte man nicht machen, man sollte schon soweit Gewissheit haben, dass man sagt, die Immobilie will man haben. Ja, und wenn man die Immobilie haben will, sollte man idealerweise entweder vorher oder kurz danach mit seiner Bank gesprochen haben. Und wenn man sieht, ah, okay, ich habe eine Finanzierung, das sieht nicht so schlecht aus. Und da ist natürlich immer so ein bisschen die Frage. Also ein Verkäufer wird immer interessiert sein, möglichst schnell zum Notar zu gehen, weil er will natürlich auch einen Kaufvertrag abschließen. Ein Käufer wird gucken, dass er auch gesichert ist, wenn er einen Kaufvertrag abschließt. Der will natürlich dann von der Bank irgendwas in der Hand haben. Ja, nur ein Anruf mit von der Bank, wo die sagen, ja, sieht gut aus, ist vielleicht zu wenig. Also, und gerade heute, wo wir vielleicht eher einen Käufermarkt als einen Verkäufermarkt haben, kann man auch als Käufer verlangen, nein, ich warte jetzt, bis ich einen Darlehensvertrag in der Hand habe. Ja, das war vor 2 Jahren nicht möglich. Da hat man,
Stimmt.
gut, da hat man auch mal über 1% Zinsen finanziert und man hat irgendwann eine Bank gefunden. Das war vielleicht egal. Also, ehrlich gesagt, hat jeder eine Bank gefunden. Das war nicht die Schwierigkeit. Heute ist es schwieriger, die Finanzierung. Also, muss man dann auch irgendwie gerecht werden. Und ein Verkäufer hat auch nichts davon, einen Kaufvertrag mit jemandem abzuschließen, der gesagt hat, also, Geld habe ich auch nicht, weil die Bank hat mir kein Geld gegeben. Also, da verliert man auch eine unnötige Zeit. Deswegen, sollte man immer schauen, dass man den richtigen Zeitpunkt erwischt. Dort, wo die Finanzierung halbwegs gesichert ist. Idealerweise, ich meine, wenn es sehr spät sein soll, der Zeitpunkt, wäre es halt im Grunde, wenn man die Darlehensunterlagen der Bank hat. Dann ist es so, wenn man dann den Notar Bescheid sagt, kann man im Grunde mit einem ganz kurzen Vorlauf von ein paar Tagen, von einer Woche vielleicht den Kaufvertrag schon abschließen. Weil da ist alles da, ist alles fertig. Idealerweise kann man alles auch machen, Kaufvertrag abschließen und die Grundschuld bestellen, das funktioniert. Wenn man das ein bisschen vorher macht und sagt, okay, wir gucken aber, dass wir den Termin erst dann durchführen, wenn der Darlehensvertrag da ist, ist es auch okay. Ja, ich habe auch natürlich immer noch Käufer, die sagen, die haben es eilig, die wollen schon vorher einen Kaufvertrag abschließen, weil die vielleicht eine Finanzierungszusage bekommen haben. Machen es auch viele. Also sehr unterschiedlich, je nachdem, wie Risikofreude oder wie sicher die Käufer auch letztendlich sind. Man muss es aber selbst beurteilen. Also das Risiko, dass der Kauf auch abgewickelt werden kann. Also ich prüfe nicht die Bonität. Ja, ob der Kauf klappt oder
Alles
nicht.
klar.
Ich sehe es erst, wenn ich meine Rechnung stelle und die bezahlt wird vom Käufer. Und wenn ich die Kaufpreismitteilung mache, dass jetzt Kaufpreis zu zahlen ist und wenn der Kaufpreis nicht fließt, das sind schlechte Zeichen.
Klar.
Ja. Aber da ist das Kind schon im Brunnen gefallen. Darum sollte man es vorher klären.
Ja, da hast du recht. Das muss man wirklich klären, ja. Da gibt es kein Entkommen.
Nee.
Okay, das heißt grundsätzlich so früh wie möglich, aber es muss schon ein gewisses Maß an Verbindlichkeit herrschen, Einigkeit herrschen zwischen
Also,
Verkäufer und
genau,
Käufer.
Verbindlichkeit ist halt das wichtige Stichwort. Also, als Verkäufer erreiche ich dadurch, dass ich sage, hier, lieber Käufer, such bitte mal einen Notar aus und beauftrage ihn damit, einen Kaufvertrag zu erstellen, schaffe ich eine Verbindlichkeit. Weil vorher hat es kein Geld gekostet im Zweifel für den Käufer. Wenn ich als Verkäufer sage, jetzt suchst du bitte einen Notar aus und den beauftragst du auch, dann zahle ich auch dafür im Zweifel, wenn der Kaufvertrag nicht zustande kommt. Und das ist natürlich schon ein gewisser Druck. Dann ist es, muss es auch ein Käufer ernst meinen. Dann ist es nicht nur so, ja, ich kaufe das vielleicht mal, sondern da muss er sich auch entscheiden. Hat er vielleicht nur das eine Objekt oder hat er noch zwei andere in der Hinterhand und überlegt sich das Ganze. Also da sollte man schon aus Verkäufersicht gucken, dass man das da in Richtung lenkt. Als Käufer, wenn man das Objekt sichern will, wenn man sagt, oh, da gibt es noch zwei andere Interessenten, sollte man das genauso auch.
Da sprichst du was Gutes an, Verbindlichkeit. Früher war das ja gang und gäbe, das mit Reservierungsvereinbarungen zu scheinbar zu fixieren. Die wurden ja in letzter Zeit relativ häufig von Gerichten kassiert, weil das einfach ja im Endeffekt nicht rechtlich durchsetzbar war. Wie kann man dann Verbindlichkeit herstellen beim Immobilienverkauf?
Also man muss bei der Reservierungsvereinbarung eins sagen. Das habe ich auch, weil ich auch sehr viel gesehen habe von Kollegen, also Maklerkollegen. Da ist es so, dass die Gerichte, also der Bundesgerichtshof entschieden hat, dass die Reservierungsgebühr unzulässig ist. Also wenn ich eine Gebühr verlange dafür, dass was abgeschlossen wird, ich reserviere ein Objekt, das heißt, es soll nicht anderweitig verkauft werden. Und wenn dann doch kein Kaufvertrag zustande kommt, dann, keine Ahnung, wurde 2000 Euro bezahlt im Vorfeld und die verfallen dann oder sowas. Das ist nicht möglich. Wieso? Weil der Bundesgerichtshof gesagt hat, es gibt ein Beurkundungserfordernis, aber das Beurkundungserfordernis ist so, ich soll halt im Vorfeld, habe ich immer noch Freiheit. Ja, also ich kann auch noch mal abspringen. Also erst mit der Beurkundung beim Notar ist es wirksam. Vorher ist es nicht möglich. Reservierungsvereinbarung hat zu hohen Druck ausgeübt und da hat dann der Bundesgerichtshof gesagt, so geht das nicht. Wenn die Reservierungsvereinbarung vom Notar abgeschlossen wird, ist alles okay. Macht man nicht kein Mensch, weil es viel zu teuer ist. Quatsch. Also die Gebühr ist nicht möglich. Die Vereinbarung ist weiterhin möglich. Ja, also ich kann als Makler, ich kann auch als Privatperson, als Käufer, Verkäufer, kann ich immer noch eine Vereinbarung abschließen und sagen, wir vereinbaren jetzt. Der Verkäufer verpflichtet sich, das Objekt nicht an jemand anders zu verkaufen, innerhalb der nächsten 2 Wochen beispielsweise. Kann man machen. Ja, jetzt die Frage, wenn das nicht zum Kauf kommt, was dann? Ja, ehrlich gesagt, nicht wirklich viele Folgen. Also, man kann höchstens darüber diskutieren, ob irgendein Schaden entsteht, aber sehr schwierig bis gar nicht möglich. Was ich erlebe, ist, es machen immer noch sehr, sehr viele Makler vor allem, schließen solche Vereinbarungen ab. Die schließen die ab, ob es Reservierungsvereinbarung oder wie auch immer Vereinbarung heißt. Also, sehr unterschiedliche Namen gibt es da. Schließen einfach ab, weil es natürlich eine gewisse psychologische Hürde aufbaut. Also ein Käufer, der das unterschreibt, für den ist es fast so, als hätte er schon einen Kaufvertrag für eine Immobilie abgeschlossen. Ja, also die meisten ehrlichen Käufer, sagen wir es mal so. Und das ist für die schon wichtig. Die sehen, oh, das ist eine Verbindlichkeit, ist klar. Und Verkäufer sieht dann auch, okay, da passiert was. Und wenn man das jetzt so aufgreift, indem man sagt, also man verbindet es zusammen mit dem Auftrag, dass ein Notar beauftragt wird, dann hat es ja auch einen gewissen Mehrwert, weil man da ja auch wieder Kosten auslöst. Und dann ist es aus meiner Sicht auch vernünftig. Aber was ich jetzt als Stärker vor allem auch wegen der Rechtsprechung empfehle, ist, man sollte gucken, dass man in Richtung eines Notartermins geht, dass man einen Entwurf erstellt, weil das ist eigentlich der richtige Weg. Das ist die Verbindlichkeit, die man schafft. Und das ist auch das Ergebnis. Kein Mensch interessiert die 2000 Euro vor, irgendwie, wenn der Kaufvertrag nicht zustande kommt. Davon hat der Käufer nichts, der Verkäufer nichts. Der will einen Kaufvertrag abschließen, der will eine Immobilie verkaufen und nicht da irgendwie Gebühren vorher bekommen. Deswegen auch aus Maklersicht, ich kenne viele Makler, die sagen, eigentlich, wir haben ja nie, waren ja nie aufs Geld aus. Wir wollten doch, dass der Vertrag einfach nur gesichert ist. Ja. Und du haben es gesichert, aber hat die Rechtsprechung jetzt nicht mehr ermöglicht. Nichtsdestotrotz, also Verträge, Kaufverträge werden vom Notar abgeschlossen. Dahin sollte man hinarbeiten. Und wenn man Dokumente schafft, die, ich sag mal, so eine gewisse Verbindlichkeit dahingehend schaffen, ist das gut. Aber
Man muss sich bewusst sein, dass das in
wenn
der.
der Käufer nicht kommt und nicht unterschreibt, dann ist auch vorbei. Dann gewinnt man auch nicht viel, ehrlich gesagt.
Das heißt also, mit dem Notarbeauftragung meinst du auch dadurch, dass es dann auch um Geld geht, so gesehen, an Notarkosten, schafft man auch so ein bisschen Verbindlichkeit. Das
Ja.
macht keiner, der einfach mal drei Häuser
Nee.
sich anschaut und sagt, naja, ich lasse jetzt drei Häuser für mich reservieren. Dann hat er im
Ja.
Endeffekt dreimal schon irgendwelche Kosten auf der Uhr stehen. Das macht ja so gesehen keiner.
Ja.
Das ist so ein
Also
bisschen
ich
die.
werde auch nicht, wenn ein Käufer mich anruft, innerhalb von 3 Tagen 3 Kaufverträge sagen, ah, ja gut, machen wir mal einen draus als Paket oder sowas. Nee, das gibt's nicht. Also wenn er 3 Kaufverträge kriegt, kriegt er 3 Kaufverträge. Also das habe ich auch noch nie gehabt, dass einer kommt und sagt, ich hätte 3 Kaufverträge. Wäre auch interessant. Ja.
Sehr schön, gut.
Was hast du denn eigentlich als Themen? Was sollte denn als als Notare vernünftigerweise machen? Schnell vorlesen oder langsam vorlesen, zu viel erklären, zu wenig erklären, was würde dich denn stören?
Also aus meiner Sicht ist das essentiell, dass der Notar erkennt, wie weit der Käufer und Verkäufer in dem Thema drin ist und wie viel Erklärung die
Okay.
brauchen bei jeder Sache. Und ich habe
Ja.
beides schon erlebt, dass der Notar das festgestellt hat, dass da eben, dass er auf Fragezeichen stößt und sich dann sehr viel Zeit genommen hat
Ja.
und dass die Sachen so lange geklärt worden sind, bis sie es verstanden haben. Das waren also ganz normale Formulierungen, die
Ja.
einfach eben
Ja.
dem Laien nicht verständlich war, aber
Was ist die Vormerkung oder sowas, ja?
genau,
So
was ist das
klassisch, ja.
damit? Warum machen wir das überhaupt? Was soll
Ja.
das? Auch dieses Sicherheitsgefühl, dass der Kauf an sich ja schon einer sehr großen Sicherheit unterliegt, dass
Ja.
man das verständlich rüberbringt, das ist aus meiner Sicht noch sehr wichtig. Und ich habe aber auch schon erlebt, den klassischen Notar, der da einfach durchhechtet durch den Vertrag. Und wenn er
Ja.
hier gefragt wird, dann sagt, ja, stellen Sie die Frage mal nach hinten an. Gut, da wissen wir beide, dass das ist
Ja, ist
dann
klar.
schon durch das Thema. Die werden die Frage im besten Fall noch grob wissen aber dann vielleicht noch nicht mehr, welche Stelle. Und
Ja.
der Fluss ist raus und das Verständnis wird dann auch nicht mehr zustande kommen, so richtig. Die verlassen sich dann einfach darauf, dass das Notar abgewickelt hat. Die wussten ungefähr, was da im Vertrag drinsteht, unterschreiben das und ja, es klappt ja auch so sehen. Aber das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall merke, dass ein riesiger Unterschied zwischen verschiedenen Notaren besteht oder was einen guten Notar vom schlechten unterscheidet. Das Verständnis, dass der Käufer oder der Verkäufer inhaltlich abspringt. Dann natürlich aber auch das sagen, hier, ich erkläre dir das alles, solange bis du es verstehst.
Ja. Also idealerweise muss ich auch sagen, wenn es wirklich viele Fragen gibt, dann vorher anrufen. Das ist doch eigentlich das Beste
Ja.
immer. Oder vorher eine Mail schreiben oder sowas. Weil die meisten Sachen kann man vorher klären, sollte man vorher klären. Man sollte jetzt nicht auf einen Termin drauf bauen und sagen, ich kläre jetzt alles im Termin. Weil das muss man ja sagen, hängt ja natürlich auch ein bisschen an den Gegebenheiten. Ich erlebe das ja auch, also dann ist ein Tag vielleicht sehr eng getaktet und dann hat man nur Zeit, vielleicht 1,5 Stunden für den Kaufvertrag. Mehr ist dann halt nicht, weil schon das nächste ansteht. Dann kann man sich halt nicht 2 Stunden Zeit nehmen und alles
Nee.
umändern. Das ist einfach zu schwierig. Das ist blöd. Aber weil man einfach diese Situation vielleicht hat, dann sollte man gucken, dass man vielleicht, wenn man größere Themen hat oder wenn man wirklich Änderungsbedarf hat, im Vorfeld klären. Und da wird keiner sagen, oh, kommen Sie damit mal zum Termin oder sowas. Sondern das muss man ausräumen. Es geht gar nicht anders.
Nee, genau.
Ja. Und darum
Richtig.
ist schön. Das ja, dann ist es ja, die Erkenntnis, höre ich immer wieder mal. Es ist tatsächlich so, die Gegebenheiten anpassen, dass man weiß, wie die Leute ticken. Und ich merke es ja auch. Also, wenn auf Seite 2 von 12 Seiten die Partei mich angucken und sagen, oh, müssen Sie so alles vorlesen, dann sage ich auch, gut, dann lese ich jetzt ein bisschen schneller vor. Wenn ich merke, die sind dann wirklich sehr unsicher, dann lese ich mal langsamer vor.
Ja,
Ja.
genau. Und das ist, glaube ich, das A und O bei solchen Sachen, ne? Gerade wenn es um so hohe Beträge geht und so wichtige Sachen geht.
Ja.
Und um rechtliche Themen, die für Laien in erster Linie natürlich nicht verständlich sind.
Ja, wir
Definitiv.
müssen auch nicht verständlich.
Nee,
Also keiner
genau.
erwartet von denen, dass sie alles verstehen können, was man da macht. Aber zumindest mal so, man muss ein Grundverständnis haben. Und ich sag mal, wenn Sachen wirklich sehr ungewöhnlich sind, ja, da ist natürlich die Besonderheit, da muss man feststellen, was ungewöhnlich ist. Das wird man nicht so schnell feststellen können. Sollte man drüber gucken. Und wenn man dann wirklich sagt, also ich weiß, der Notar muss neutral sein, das passt nicht, das reicht mir nicht, ich will noch mal einen Interessensvertreter haben, dann sollte man im Zweifel noch mal einen Anwalt beauftragen. Ja, also wenn es ein ganz ungewöhnlicher Kaufvertrag ist, dann kann das durchaus auch mal Sinn machen. Zum Beispiel habe ich auch als Anwalt das noch relativ oft gemacht. Inzwischen mache ich es sehr wenig. Aber ich kenne auch Anwaltskollegen, die es immer wieder mal machen, die dann über meinen Kaufvertrag sich angeschaut haben, gesagt haben, ich habe hier 3 Anmerkungen, das würde ich gerne noch mal irgendwie geändert haben. Da freue ich mich immer, wenn es kleine Punkte sind, aber das mache ich die Arbeit wohl doch ganz okay. Aber ja, also dafür ist der Anwalt dann da. Der ist Interessensvertreter. Der kann noch was rausholen, wenn man es wünscht. Weil der Entwurf, der natürlich vom Notar kommt, der ist neutral gehalten. Ich bevorzuge weder Käufer noch Verkäufer. Und so machen es auch alle Kollegen von mir. Darum, also wenn man einen einseitigeren Entwurf haben will, da muss man im Zweifel nochmal einen Anwalt beauftragen.
Ja, das ist ein guter Hinweis, glaube ich. Dass das Recht ja besteht, dass man sagt, hier, ich brauche da mehr Beratung, ich
Ja.
brauche jemanden, der meine
Ja, wenn
Interessen
man weiß,
vertritt.
also so das sind die Fälle, also wo habe ich vor allem auch Anwaltsberatung übernommen, wenn man weiß, zum Beispiel ein Verkauf von einer Immobilie durch Erben und die sagen, die wollen sie absichern, die wollen da nicht noch später Themen haben. Oder als Verkäufer weiß ich, da waren vielleicht irgendwelche Mängel. Ich weiß nicht, dass das alles so sauber im Vertrag da auch drin steht, dass ich das aufzeige, weil ich weiß nicht, ob das der Notar dann richtig macht oder ich habe vielleicht mit dem nicht so viel Kontakt gehabt, ich traue mich nicht so. Der berät mich ja auch nicht so, wie kann ich am geschicktesten Vertrag aufbauen oder was kann ich am geschicktesten darstellen. Das sind alles nicht Aufgaben vom Notar, das ist die Aufgabe vom Anwalt. Also da muss man sich überlegen, muss man immer entscheiden, was hat man für ein Objekt, was für diese Situation,
Welche Probleme bestehen da
welche
vielleicht?
Probleme hat man, wenn alles in Ordnung ist, dann ist es ja nicht so.
Ja, genau, da hast du recht. Definitiv bei großen Mengen oder sowas, da muss man sich einfach im Vorfeld klar sein. Ist das ein Haftungsproblem später? Muss ich
Genau.
das einfach deklarieren wie Asbest oder sowas, dass es klar ist,
Ja.
Asbest da besteht oder was auch immer? Und da kann man viel Geld sparen oder viel mehr dafür sorgen, dass man wenig Geld verbrennt.
Ja, oder einfach einen Rechtsstreit später haben. Genau. Also wenn man mit gutem Gewissen schlafen will dann in der Zukunft, wäre es gut, wenn man es im Vorfeld klärt. Und ich bin eh ein Freund davon. Also je mehr man einen Vertrag reinschreibt, desto besser. Also wenn man weiß, es ist was mangelbehaftet, dann sollte man es den Käufer nicht nur zeigen, sondern man soll es auch in den Vertrag reinschreiben. Man sollte reinschreiben, dass, keine Ahnung, das Dach ist undicht. Ja, dann kann
dann
er nicht
später
kommen.
Keine Diskussion.
Genau, dann kann er nicht kommen, das Dach ist undicht. Weil kann man nicht sagen, ah, ich habe bei der Besichtigung gezeigt, das Dach war undicht. Ja, das ist blöd, wenn es nicht im Vertrag steht. Also man sollte es schon dahingehend klarer machen, weil damit sind die Mängel auch weg und das kauft dann auch ein Käufer mit ein. Ja?
Ja, das stimmt. Ja, alles klar. Sehr schön.
Sehr schön. Ich habe ein bisschen für Verständnis gesorgt. Also so schlimm ist so ein Kaufvertrag nicht. Hat er irgendwie, ich sag mal, so im Schnitt, je nachdem, wie viel Seiten wie, oder wie groß oder klein geschrieben es ist, wenn wir das zwischen, sagen wir mal, so 7 bis 18 Seiten haben wir alles gesehen. So ein Kaufvertrag und ist natürlich jetzt keine gute, spannende Bettlektüre, aber ist ein wichtiges Dokument. Man muss sich damit beschäftigen und wenn man dann noch Fragen hat, nachdem man sich damit beschäftigt, sollte man sich Rat einholen. Und da gibt es verschiedene Ansprechpartner. Der Makler ist natürlich genauso gut Ansprechpartner. Der erklärt ja auch in der Regel fast auch immer, was da so drin steht, weil der kennt die Verträge ja auch. Ja. Aber ein Anwalt ist nochmal ein rechtlicher Vertreter und der Notar
Berater.
Ist Berater.
Das ist ein guter Hinweis. Man muss sich eben die Expertise im Notfall auch einkaufen.
Genau.
Es geht um viel, das muss man sich bewusst sein.
Ja.
Und ja, der Notar ist eben dafür da, das neutral abzuwickeln. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man da so.
Und in den allermeisten Fällen, das ist ja das Schöne, läuft das ja auch alles gut.
Ja.
Also dadurch, dass wir in Deutschland es so haben, dass ein Kaufvertrag vom Notar abgeschlossen wird, ist ja gesichert, dass die Kaufpreiszahlung auch tatsächlich so stattfindet, dass der Verkäufer Kaufpreis bekommt, aber auch die Immobilie verliert im Eigentum. Und der Käufer auch nicht einfach einen Kaufpreis zahlt und dann nichts hat. Ja,
das stimmt.
Also das ist nicht wie im Film oder sowas, wo es dann heißt, ich bin da zum Beispiel gefahren, da ist jetzt nichts, die ist jetzt weg oder sowas. Also kann es in Deutschland eigentlich nicht geben. Das ist unmöglich. Okay. Und das Grundbuchsystem ist anders. Wir haben da viele Sicherheitsvorkehrungen. Da hat man eine große, große Sicherheit und das ist gut. Dafür bezahlt man auch was übrigens. Aber es deckt nicht alles ab. Und wenn man halt mehr Schutz braucht oder wenn man eine andere Unterstützung braucht, muss man es halt einholen.
Ja.
Darum, gute Vorbereitung gehört auch irgendwo mit dazu.
Das stimmt. Ja, ich würde sagen, dann haben wir es im Großen und Ganzen. Vielen Dank, Benam.
Sehr gerne.
Dass du uns da durchgeführt hast. Und ja, wenn da noch Fragen ist, wir verlinken dich auf jeden Fall in den Shownotes, dass
man
dich auch ansprechen kann oder auch zu dir fahren kann. Und wer sagt, das war eine gute Erklärung, bei dem habe ich ein gutes Gefühl, bist du, glaube ich, da gerne der Ansprechpartner.
Nee, sehr gerne. Also dafür bin ich da. Dafür sind auch alle meine Kollegen in Deutschland da und versuchen immer das Beste irgendwie zu machen. Und ja, beim nächsten Mal, wenn ein Kaufvertrag vorgelesen wird, ist man vielleicht ein bisschen sicherer an einer Stelle oder hat sich vielleicht mehr Input geholt im Vorfeld.
Das glaube ich auch. Super, vielen Dank.
Alles klar, sehr gerne, hab dich gefreut. Dankeschön. Tschüss.
Du denkst über den Verkauf deiner Immobilie nach und bist dir gar nicht so sicher, wie du mit der aktuellen Marktsituation am besten umgehen kannst? Spreche uns gerne an. Wir beraten dich umfassend und helfen dir dabei, den richtigen Weg zu finden. Fordere noch heute dein unverbindliches Beratungsgespräch über den erfolgreichen Verkauf deiner Immobilie an. Zusätzlich bieten wir für Immobilien in unserem Einzugsgebiet Schleswig-Holstein und Hamburg eine kostenfreie Immobilienbewertung an. Rufe uns einfach an unter 04101 854 5454 oder schreibe uns eine E-Mail an info@visalum-immobilien.de. Ich hoffe, diese Episode hat euch die Rolle und die Aufgaben eines Notars beim Immobilienverkauf erläutert. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine weiteren hilfreichen Tipps zu verpassen. Wir hören uns am kommenden Donnerstag.